Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche.
Ja, wir haben es ja schon im Insider gehört, es wird spannend heute bei Fellner Live, denn es ist wieder ein Umfragedonnerstag. Wir haben uns entschieden, entgegen unserer Planung, wir haben nämlich eigentlich gesagt, wir machen den Sommer umfragefrei, entgegen unserer Planung, ein bis zwei Umfragen in diesem Sommer einzuschieben, weil sich so enorm viel tut. Wir haben ja das Budget hinter uns, wir haben Shitstorms gegen Babler und Stocker hinter uns, wir haben jede Menge politische Aufregung hinter uns, die Graz-Wahlen mit dem Debakel der SPÖ. Und da wollte man natürlich von der Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft wissen, wie wirkt sich das auf die Umfrage aus, wie wirkt sich das auf die Sonntagsfrage, sprich auf den Bundestrend aus. Und dazu zugeschaltet wie immer, und da freue ich mich, dass er jetzt sogar in der Sommerzeit, in seiner Urlaubszeit bei uns ist, Professor Beutelmeier. Normalerweise schwimmt man in Oberösterreich um diese Jahreszeit im See, aber der Herr Professor Beutelmeier schwimmt diesmal in seinen Umfragedaten. Herr Professor, wir haben eine ganz spannende Sommerumfrage vorbereitet von der Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft. Das ist auch für Sie eine ziemliche Anstrengung gewesen, oder?
Ja, guten Abend. Also guten Abend. Und ich schwimme nicht, sondern ich bin fest bei der Arbeit, denn es tut sich ungeheuer viel. Das Land ist unruhig, wirtschaftlich und politisch. Und wir werden es heute wieder in den Daten sehen. Also da geht der Zug ab. Also es ist wirklich, derzeit werden die politischen Karten neu gemischt. Und das sieht man in unseren Daten ganz deutlich.
Na, dann schauen wir uns gleich die Hochrechnung der Sonntagsfrage an. Von diesem Donnerstag, also ganz aktuell jetzt, praktisch statt dem Schlusszeugnis eine Schlussumfrage über das abgelaufene Regierungsjahr. Und so würde es ausschauen, wenn an diesem Sonntag Nationalratswahlen stattfinden würden. Ein Homerun, ein klarer Sieg für die FPÖ. 37% ist zwar ein ganz kleines Minus von 1% da, aber unbestritten einsam und verlassen an der Spitze die FPÖ und eher Herbert Kickl. Dahinter mit einem Katastrophenwert von nur 19%, der allerdings stabil ist, je nachdem, wie man das sieht. Man kann sagen, Gott sei Dank, fällt sie nicht tiefer, man kann sagen, katastrophalerweise steigt sie nicht wieder über 20%. 19% für die ÖVP, das heißt, die ÖVP stabilisiert sich jetzt unter der 20%-Marke. Und wenn wir wissen, wie nervös vor allem die Bundesländerparteien werden, wenn die Partei in der Bundesumfrage unter 20% fällt und dass man da jetzt erklärt, den Generalsekretär ausgewechselt hat, weil man gesagt hat, so kann das nicht weitergehen, die Partei muss wieder über 20% kommen, also keine Rede davon, die ÖVP bei 19%, allerdings, sie wird weder für die Stocker-New York-Reise noch fürs Budget abgewatscht, die Watschen kassieren eindeutig die SPÖ und ihr Parteichef Babler. Das ist ein Desaster, das ist ein Debakel, der Herr Professor wird uns das dann gleich erklären. Aber das ist ein historischer Tiefstand für die SPÖ, für eine angebliche Großpartei und für die frühere Kanzlerpartei. Also die SPÖ im freien Fall nach unten, wieder minus 2% nur in den letzten zwei Wochen. Das muss man sich mal vorstellen. Also mit der Partei geht es dramatisch, aber dramatisch nach unten. Und es hat ja vor 3, 4, 5 Monaten Scherzbolde gegeben, die gesagt haben, die Partei wird bald bei 15% sein. Also da ist jetzt von Scherz keine Rede mehr. Das ist bittere Realität. Die SPÖ steuert jetzt auf 15%. Und wenn es so weitergeht, möglicherweise sogar auf die Einstelligkeit zu. Und der Professor wird uns das gleich erklären. Und dann haben wir die Neos, die sich wieder ein bisschen stabilisieren. 8% ist nicht berauschend, aber auch keine Katastrophe. Noch sind sie im nächsten Nationalrat vertreten. Gibt ja viele, die sagen, die werden wir dort nicht mehr wiedersehen. Und dann die Grünen haben sich doch deutlich besser als die Neos positioniert. Mit 12% liegen die jetzt schon deutlich vor den Neos und deutlich besser als bei ihren letzten Wahlergebnissen. Und dann 4%, also gerade würde der Herr Bundespräsident sagen, arschknapp im Nationalrat, die Kummern, die Kommunisten, die LKK-Partei, die KPÖ mit 4%. Herr Professor, analysieren Sie uns das einmal. Ich nehme an, einige SPÖ-Funktionäre sind jetzt dem Selbstmord nahe und FPÖ-Funktionäre trinken jetzt ein Glas auf ihren Herbie.
Also zunächst einmal müsste man ja sagen, die Differenz zur letzten Nationalratswahl ist interessant. Und da gibt es einen klaren Sieger, das ist die FPÖ. Denn im Vergleich zur Nationalratswahl von 2024, wo die FPÖ knapp 29% eingefahren ist, liegt jetzt mit 37% der Wert 8% höher. Also fast 10% mehr an Wähler. Das ist gewaltig und stabil und das zeichnet sich von Woche zu Woche immer wieder als Faktum ab. Und dann gibt es eine Koalition der Verlierer. Die hatten noch bei der letzten Nationalratswahl zusammen gut 56% Wähleranteil. Also eine schöne abgesicherte Mehrheit. Wenn man jetzt diese Werte aufaddiert, dann kommen wir auf magere 43%, also minus 13,4%, wenn man schön ausrechnet, ist das Verlustpotenzial. Das ist enorm. Und wenn man das vom Verlust her interpretiert, dann muss man sagen, ja, die SPÖ hat scheußliche Werte mit 16%, aber noch stärker sind die Verluste im Vergleich zur letzten Nationalratswahl bei der ÖVP. Minus 7,2% verliert die ÖVP, minus 5% verliert die SPÖ. Naja, die Neos als kleinste Partei in der Koalition, die schaffen einen kleineren Verlust, minus 1. Also aber insgesamt ein Desaster, minus 13% Verlust nach einem Jahr sogenannter erfolgreicher Regierungsarbeit. Also da ist die Bevölkerung skeptisch, ob gute Arbeit geleistet wurde, und profitieren tun auch die Grünen. Die haben im Vergleich zur letzten Nationalratswahl durchaus knapp 4% zugelegt. Also großer Sieger FPÖ, stabil, und durchaus die Hände reiben sich auch derzeit die Grünen, denn sie legen auch zu. Aber wenn man es im Detail betrachtet, der allergrößte Einzelverlierer ist die ÖVP mit minus 7%.
Ja, und dann schauen wir auf die Rotarten, weil das sind ja die wahren Werte, die sind nicht hochgerechnet. Das sind ganz aktuell von dieser Woche 1000 Österreicher befragt, ganz direkt, wen würden sie wählen, wenn Sonntag Nationalratswahl wäre. Und da sind nur die ausgewiesen, die hundertprozentig sagen, diese Partei wähle ich. Und da sind das 36% für die FPÖ, also fast gleich viel wie in der Hochrechnung, dazu kommen wir gleich. Dann 12% für die ÖVP, Katastrophenwert, muss man sagen. Das sind noch einmal volle 7% weniger als in der Hochrechnung. Dann 12% für die SPÖ nur, ihr Tiefstwert bis jetzt, minus 1% zur Vorwoche. Und die Neos, wie gesagt, stabilisieren sich leicht, haben sogar plus 2% zur Vorwoche, sind jetzt mit 7% wieder über der 4%-Grenze. Deutlich. So, Herr Professor, reden wir zuerst einmal über ÖVP und SPÖ. Das sind ja Katastrophenwerte, wenn ich mir das bitte anschaue.
Also diese Werte erschüttern. Es bleibt von sogenannten Systemparteien, Großparteien, staatstragenden Parteien hier an Wähleranteil nichts mehr übrig. Also gerade noch zweistellig. 12%, also nur 12 Personen von 100 Befragte bekennen sich in der Umfrage zur ÖVP beziehungsweise zur SPÖ. Also das ist das Rohmaterial. Und wir sehen offenkundig, beide haben identisches Rohmaterial, 12 Prozentpunkte, aber die ÖVP wird besser hochgerechnet als die SPÖ. Das ist jetzt keine Boshaftigkeit der SPÖ gegenüber, sondern da spielt im Hintergrund eine Rolle, wie gut lassen sich am Wahltag dann die Funktionäre und die Wähler mobilisieren. Also die Stammwählerhaltungen beispielsweise. Und da hat die ÖVP die etwas besseren Karten, deshalb 19 auf 16 in der Hochrechnung. Aber insgesamt sehr, sehr ärmliche Werte. Und wenn man jetzt alle drei aufaddiert, dann wird es brutal. 31% ist derzeit in der Rohstichprobe die Ausprägung der Regierungsparteien, die Summe. Demgegenüber steht eine FPÖ, die zwar diese Woche ein leichtes Minus verbucht, mit 36%. Also hier hat die FPÖ alle drei Regierungsparteien bereits überrundet. Aber wir dürfen nicht vergessen, 20% sind sogenannte nicht deklarierte, möglicherweise auch Nichtwähler. Das deckt sich in etwa auch mit dem Anteil bei der letzten Nationalratswahl. Da waren auch 22% nicht bereit, zur Wahlurne zu gehen.
Und jetzt muss ich Sie einmal am Kragerl packen, lieber Herr Professor, ja, und einmal ordentlich durchschütteln, weil ich kriege ja da massenweise Mails nach jeder Umfrage, wo die fragen, geht es dem Herrn Professor eigentlich noch ganz gut oder hat der Fieber oder was ist mit dem? Warum rechnet der die FPÖ in der Hochrechnung nur von 36 auf 37% hoch, wenn gleichzeitig 20% Unentschlossene da sind und wir ja aus den anderen Fragen, die wir jetzt dann noch bekommen werden, sehen, dass ja der Frust enorm groß ist, dass diese 20% zu einem großen Teil Protestwähler oder extrem depressive, enttäuschte Wähler sind. Warum rechnet er die nicht der FPÖ zu? Und wenn man nur sagen würde, Anteil 35% Regierungsparteien, 36% FPÖ, da müsste ja die FPÖ die Hälfte dieser unentschlossenen Wähler kriegen. Und wenn ich zu den 36% 10% dazu addiere, dann sind es 46%, dann ist das fast die absolute Mehrheit. Und warum, lieber Herr Professor, stehlen Sie der FPÖ diese absolute Mehrheit?
Naja, wenn man es linear hochrechnet, kommt das wirklich raus. Würden wir also diese 20% quasi abziehen und dann den Rest auf 100% hoch multiplizieren mit dem Faktor eben, der da rauskommt, wenn 80% gleich 100% sind, dann hätten wir 46% FPÖ. Aber diese Rechnung ist eine sehr simple und falsche Überlegung, denn wir haben ja bereits gesehen, ich habe ausgeführt, ÖVP wird anders hochgerechnet als SPÖ, weil es Unterschiede in der Mobilisierung, in der Stammwählerschaft, in der Struktur der Wähler gibt, weil Stimmungen eine große Rolle spielen. Das heißt, viele deklarieren sich als FPÖ-Wähler in der Umfrage aus lauter Frust und Zorn über das, was offenkundig im Lande nicht passiert, sind aber dann letztlich am Wahltag noch einmal treu und sagen, aber eine Chance gebe ich noch der ÖVP oder gebe ich noch der SPÖ. Und das versuchen wir auszutarieren. Und das ist wirklich die Herausforderung. Wie stabil sind diese Rohwerte? Was kann man von den Rohwerten? Wie komme ich von den Rohwerten auf die Hochrechnung? Und dann gibt es natürlich auch eine Gewichtung an der Rückerinnerung. Das heißt, es kann natürlich sein, wenn es eine allgemeine Stimmung pro FPÖ gibt, und das ist derzeit im Lande die Grundstimmung, dass also dieser Bandwagon-Effekt eintritt. Ich möchte dabei sein beim Gewinner und schließe mich an, aber das sind alles keine harten Wähler, sondern das ist Lebensgefühl, Stimmung. Das ist höchst zerbrechlich am Wahltag in der Urne, wo also sehr viel noch auch spontan entschieden wird. Also wir lassen hier Vorsicht walten und ich habe kürzlich erst gesagt, ich glaube, dass die 40%-Marke zu knacken ist für die FPÖ, vor allem wenn die Regierung in inhaltlich so weiterarbeitet wie bisher, nämlich nicht wirklich was zusammenbringt und dieses Wenige als den großen Erfolg, als die große Reform des Landes ankündigt. Also das wird immer mehr als Mogelpackung enttarnt von der Bevölkerung. Also da besteht die Chance, aber im Augenblick haben wir Werte, und da glaube ich fest daran, die liegen noch unter 40%. Was wir auch nicht wissen, und das kann sich über Nacht ändern, wenn diese Stimmung etwas sich beruhigt, beispielsweise es kommt doch zu einer wirtschaftlichen Erholung im Herbst, was ich im Augenblick nicht sehe, oder es kommt, ich weiß nicht, in der Ukraine zu einer Befriedung, weil, was immer auch da eintritt, dann sind wiederum völlig neue Parameter einzupreisen. Also kaufmännische Vorsicht, ich glaube, es bringt der FPÖ nichts und es bringt auch dem Zuseher nichts, wenn wir hier linear hochrechnen, das ist mit Sicherheit falsch. Also derzeit FPÖ-Werte hart an der Grenze zu 40%, zwischen 36, 37 und 38% in der Hochrechnung. Aber der Vierer, der wird nur geknackt in der linearen Hochrechnung. Und das sehen wir in der Folge, wenn wir dann die Direktwahlfrage des Kanzlers, dieses theoretische Konstrukt abfragen. Weil da wird linear hochgerechnet.
Ja, da kommen wir gleich dazu und das schauen wir uns gleich an. Aber vorher habe ich mir noch ein bisschen die Detaildaten angeschaut, die Sie ja unter dem Tisch immer parat haben bei der Lazarsfeld-Gesellschaft. Wir weisen die ja üblicherweise nicht aus, weil sie nicht dieses große Sample von 2000 haben. Da geht es in kleine Zielgruppen hinein. Aber sie sind hochinteressant, denn sie sind vor allem für die SPÖ dramatisch. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass die SPÖ ursprünglich einmal alle Arbeiter und den Großteil der Angestellten verloren hat. Damit hat der Niedergang der SPÖ begonnen. Dann aber, und das ist jetzt zu sehen, das totale Debakel bei den Pensionisten. Nach der jüngsten Lazarsfeld-Umfrage würden nur noch 7% der Pensionisten, der über 60-Jährigen SPÖ wählen, nur noch 7%, also viel weniger als im österreichweiten Schnitt. Und das ist natürlich ein Wahnsinn für eine Partei, die ihre Erfolge ja als Pensionistenpartei gefeiert hat. Wir erinnern uns an die Pensionistenbriefe von Franitzky, zuletzt von Faymann. Da war die SPÖ ja teilweise noch über 50, zumindest über 40% bei den Pensionisten. Und jetzt stürzt die bei den Pensionisten auf 7% ab, damit hat sie die Wahl ohnehin schon verloren. Und jetzt verliert sie in den letzten Wochen zunehmend ihre letzte Bastion, ihre letzte starke Zielgruppe, nämlich die Frauen. Auch die werden immer schwächer. Die Frauen lagen ja bei der SPÖ immer deutlich über den Männern, deutlich über dem Schnitt. Und jetzt sind die Frauen zum ersten Mal unter den Schnitt gefallen. Und das ist natürlich auch dramatisch. Und der Herr Babler hat es geschafft, das, was er ja seinerzeit am Parteitag versprochen hat, das hat er jetzt in aller Brutalität umgesetzt, nur ist es leider voll nach hinten losgegangen. Er hat die SPÖ wieder zu einer jungen, sehr linken Partei gemacht. Denn die völlige Sensation, die mir ja nicht fasst, Herr Professor, ist, dass die SPÖ jetzt bei den Jungen 22% der Stimmen hat und klare Nummer 1 bei den Jungen ist. Bei den unter 30-Jährigen ist die SPÖ Nummer 1 mit 22%. Ja? Und das sind primär teilweise frühere Grünwähler. Die Grünen haben die Nummer 1-Position verloren. Auch die FPÖ ist immer schwächer jetzt bei jungen Wählern. Und die jungen Wähler würden jetzt Babler wählen. Aber das sind leider so wenig, dass damit absehbar ist, dass Babler unter 15% und Richtung Einstelligkeit fällt, nämlich dorthin, wo früher mal die Grünen waren. Richtig, Herr Professor?
Ja, Kernschmelze in der SPÖ, wenn man die Segmente anschaut, denn die traditionellen berechenbaren Stammwähler, das sind nicht die Jungen. Das ist zahlenmäßig natürlich das Segment der Best Agers, das klingt besser als Pensionisten oder über 50 oder über 60-Jährige. Und in diesem Segment haben sie gewaltig verloren. Das sieht man auch bei der ÖVP, bei den Unternehmern, bei den Selbstständigen. Das sind oder im ländlichen Bereich. Beide Parteien verlieren im Kern wesentliche Wählergruppen, die sich neu orientieren, die ihrer Stimmung, ihrer schlechten Stimmung nachgeben und sagen, nein, ich bin sauer, ich wähle diesmal FPÖ. Aber mit dem Hintergrund, der schon erwähnt wurde, was dann am Wahltag passiert, ob nicht dann doch noch einmal das Gewissen nagt, in diesen älteren Gruppen sind natürlich viel, viel höhere Stammwähleranteile. Also man kann sich über die Jungen freuen, aber die Jungen sind das Fähnchen im Wind. Die sind ungeheuer beweglich, die wird man nicht halten können. Die richten sich sehr spontan aus. Und der Verlust natürlich im Segment der Frauen, der Verlust im Segment der älteren Österreicher, das ist ein echtes Problem für die SPÖ. Und natürlich auch Kernwähler, die der ÖVP verloren gehen, werden sehr schwer zurückzugewinnen sein. Also insgesamt erleben wir derzeit wirklich einen Strukturwandel, eine Strukturverschiebung, eine Schwächung der Wählerstrukturen bei ÖVP und SPÖ der Sonderklasse.
So, und jetzt schauen wir uns kurz noch die Kanzlerfrage an, lieber Herr Professor. Das ist ein Homerun für Herbert Kickl, für Herbie One, könnte man sagen. 45% wollen ihn als Volkskanzler haben. Da ist der Wert deshalb so hoch, weil hier die Unentschlossenen, wie Sie dann gleich sehen werden, in der nächsten Rohdatengrafik linear hochgerechnet werden. Also das ist der Wert, der herauskommt, wenn man linear hochrechnet und nicht so wie bei der Parteifrage, man sagt, wer von denen geht denn jetzt dann auch zur Wahl und gibt die Stimme ab. So, das wären 45% für Kickl. Nur mehr 17%, und der kann dann ja wirklich leid tun für Bundeskanzler Stocker, 12% für Babler, 10% für Meinl-Reisinger und Gewessler hat 9. Das ist aber die lineare Hochrechnung, das heißt, das ist rein theoretisch. Wirklich ehrlich sind die Rohdaten, und die schauen wir uns jetzt an, das ist genau der wahre Wert, den diese Herrschaften haben. Und da liegt der Kickl bei 35%, also in den Rohdaten um einen Hauch, aber nur um einen Hauch, nur um 1% schlechter als seine Partei. 35% wollen auf Anhieb Kickl als Kanzler ohne Hochrechnung. nur noch 12% bist du narrisch oder wie es jetzt neu heißt, bist du deppert für den Kanzler Stocker. Das ist ein Wahnsinnswert für einen amtierenden Bundeskanzler. Und überhaupt nur noch 8%, wieder mal ein neuer Tiefstwertrekord für Andreas Babler. Der verliert schon wieder 1% gegenüber der letzten Woche und wird jetzt in den Rohdaten von Beate Meindl-Reisinger eingeholt. Die liegt jetzt gleich stark wie er, wird ihn also in Kürze überholen. Und auch Gewessler schon ganz knapp dahinter. Der Herr Babler, der kann an nur mehr leid tun. Müsste man dem nicht empfehlen, dass er jetzt irgendwann einmal baden geht und die Politik bleiben lässt, Herr Professor?
Ja, also diese Werte sollten sehr ernüchternd sein. Und wenn man sich überlegt, dass die Rohwerte der Parteien, also der SPÖ, bei 12% liegen und die Rohwerte jetzt, diese ungewichteten Kanzler-Rohdaten bei 8% liegen, dann sieht man ja, dass ein Drittel jener, die sagen, ich wähle SPÖ, aber ich würde nicht den Andreas Babler mir wünschen vorne. Das zeigt ja, wie zerrissen die Partei auch in der Frage des Spitzenkandidaten der Nummer 1 ist. Und auch spannend, die 30% Ratlosigkeit hinten. Ein Drittel der Österreicher sagt, fast ein Drittel sagt, keiner dieser Personen ist für mich derzeit geeignet, den Karren Österreich zu ziehen oder den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Also insofern die Werte für einen Kanzler, für einen Vizekanzler, für die Regierungsspitze, die sind sehr, sehr niedrig, ernüchternd niedrig. Also man glaubt nicht dran, dass Christian Stocker ein Kanzler ist, ein fähiger Kanzler. Es zweifelt die SPÖ, SPÖ-Wähler zweifeln am Spitzenkandidaten an der Nummer 1 in der Partei, an Andreas Babler. Nur Meindl-Reisinger schafft es in etwa auf Parteiniveau, zumindest in der Person, ad personum zu punkten. Und da liegt einer alleine auf weiter Flur mit 35%, also etwa auf dem Rohzahlenniveau seiner Partei, und das ist Herbert Kickl. Also es ist unglaublich, dass Regierungsarbeit zu nicht besseren Bewertungen führt. Und da sind wir ja auch dann schon bei der inhaltlichen Bewertung. Offenkundig wird das, was die Regierung abliefert, von der österreichischen Bevölkerung katastrophal bewertet.
Ja, und das werden wir uns gleich nach der nächsten Werbepause anschauen. Da wollen wir dann wissen, wie zufrieden sind die Österreicher mit ihrer Bundesregierung. Die Antwort auf diese Frage gibt es gleich. Kurze Werbepause und dann bin ich mit dem Herrn Professor an diesem heißen Sommerabend mit einer ganz, ganz heißen Umfrage wieder zurück.
UI24 Daily. Schneller, aktueller. Der tägliche Morgenpodcast mit allen Top-Stories aus Politik, Österreich, Sport und Society. Präsentiert von Alex Nausner.
Hallo, ich freue mich und bringe euch ab sofort alle News als Podcast. Jeden Morgen ab 7 Uhr mit den spannendsten Gästen. Abonniert UI24 Daily. Jetzt auf Spotify, Apple Podcasts, UI24.at und überall, wo es Podcasts gibt.
UI24 Daily. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche.
Ja, wir sind zurück mit einer unglaublich spannenden Umfrage, die wir im Sommer einmal eingeschoben haben, weil wir gesagt haben, das hält man nicht aus. 75 Tage Urlaub wie die Abgeordneten ohne Umfrage. Im Gegensatz zu unseren Abgeordneten arbeiten wir. Arbeitet insbesondere der Herr Professor Beutelmeier, der uns aus Linz zugeschaltet ist. Willkommen noch einmal an diesem Abend. Machen wir für Sie eine Extraschicht mit einer ganz aktuellen Umfrage dieser Woche nach dem Budget, nach der Grazwahl. Nach den Shitstorms gegen Babler und Stocker schauen wir mal, wie es geht. Zufriedenheit mit der Bundesregierung, der Herr Professor hat schon angesprochen, der Wert sinkt immer mehr und er sinkt immer mehr. Nur noch 23% der Österreicher, also nicht einmal mehr jeder Vierte, bewerten die Regierungsarbeit nach dem doch sehr umfangreichen 2000-Seiten-Budget noch als gut. Minus 1% wieder zur Vorwoche. 53%, also klare absolute Mehrheit, als nicht gut. Auch da wieder 1% mehr negative Bewertungen. Und dazu kommt, und das ist wirklich brutal, dass 99% der Österreicher sogar sagen, diese Regierung arbeitet sehr schlecht, Herr Professor.
Ja, also die Werte sind vernichtend und offenkundig ist mit dem Doppelbudget und auch mit der Staatsreform, mit der Bundesstaatsreform kein großer Wurf gelungen. Also trotz professioneller Politikberichterstattung, da arbeitet ja ein Riesenstab an PR-Spezialisten dran, die Leistung der Bundesregierung zu verkaufen. Das, was rüberkommt, 39% sehr schlecht, ist vernichtend. Das heißt, 2/5 der Österreicher sind entsetzt, ob der Performance der Regierung, nur 7% sind begeistert. Also die eigenen Wähler kann man offenkundig nicht überzeugen, sonst wären da nicht nur 7% in der sehr gut Spalte. Also insgesamt ein vernichtendes Urteil. Die Bevölkerung, ich würde das so interpretieren, bewertet hier Arbeit, die sie als Mogelpackung wahrnimmt. So nach dem Motto, das löst die Probleme nicht. Das trifft nicht, was wir an Zukunfts- und Strukturarbeit brauchen. Also große, große Enttäuschung. Und das erklärt auch den ersten Teil mit diesen extrem niedrigen Werten, die Rotzahlen noch einmal, wo wir gesagt haben, auch in Summe, man kann aufaddieren und hochrechnen, was immer, man kommt auf ein miserables Ergebnis bei den politischen Marktanteilen.
So, und jetzt zur Teuerung. Da ist ein ganz minimaler Silberstreifen am Horizont, denn erstmals sinkt die Spürbarkeit der Teuerung ein ganz klein wenig. Sie ist mit 71% noch immer enorm hoch. 71% der Österreicher sagen, ich spüre die Teuerung. Und 43%, also fast jeder Zweite, sagt sogar, ich spüre sie sehr, die Teuerung. Aber das sind 3% weniger als in der letzten Woche. Und das ist schon eine durchaus interessante, signifikante Veränderung. Und bei nicht spürbar sind es jetzt sogar 4% mehr, die sagen, ich spüre die Teuerung nicht mehr. Und das sind 7%, die sagen, weniger spürbar. Und 3%, also nur die Millionäre, könnte man sagen, die sagen, nicht spürbar. Herr Professor, ist das ein Hoffnungsschimmer oder ist das nur so ein kurzer Sommerflash?
Nein, das ist kein Hoffnungsschimmer, das ist die Fortsetzung der unendlichen Geschichte der Teuerung. Auch wenn die Inflationsrate jetzt ein wenig zurückgeht, das ist ja auch so ein Teuerungsparameter letztlich. Im Endeffekt geht die Geschichte wahrscheinlich in Kürze wieder nach oben, denn am Persischen Golf krachen schon wieder die Kanonen und fliegen die Raketen. Also insofern, das Thema ist ungelöst und wir haben drei große politische Themen. Das ist die Gesundheitsreform, das ist das Thema Teuerung und das ist das Thema Pensionen. Und alle drei Themen sind ungelöst aus Sicht der Bevölkerung. Und das Teuerungsthema, das betrifft das Wohnen, das betrifft die täglichen Einkäufe, das betrifft natürlich Energie, Mobilität, Urlaub, alles. Und 71% sind betroffen, 43% kämpfen um ihr existenzielles Überleben. Das ist ein enorm hoher Wert. Also diese 3%, glaube ich nicht, dass ein Wendepunkt jetzt darstellt, sondern die 3% sind heute mal gerade an der Signifikanz eine Veränderung. Schauen wir, ob das hält in der Augustwelle. Also ich würde sagen, ein ebenfalls ungelöstes Thema der Politik.
Und dazu gleich passend die nächste Frage. Wie sehen Sie denn die nächsten 12 Monate? Optimistisch oder pessimistisch? Und da ändert sich leider gar nichts, sondern im Gegenteil, die Pessimisten werden wieder um 1% mehr. 54% der Österreicher, also deutlich mehr als die Hälfte, sehen die Zukunft bereits pessimistisch. Höchst unerfreulich. Nur 30% sehen die Zukunft optimistisch und 16% sind unentschieden. Also ein klare Mehrheit für den Pessimismus in diesem Land, Herr Professor.
Ja. Ja, ich habe mir heute erst die Zahlenreihe ganz genau angesehen. Ich habe sie nämlich von 1970 an, diese Optimismusfrage. Und da ist es jahrzehntelang so gewesen, dass zumindest die Werte umgekehrt waren. Dass also über 50% Optimisten in der Bevölkerung waren, in Spitzenzeiten deutlich über 60% und die Pessimisten unter 30%, zu etwa bei einem Viertel. Also wir haben hier eine völlig verkehrte Welt. Die Welt steht bei der Stimmung auf dem Kopf und letztlich ist das ja auch der Faktor, der sehr stark Märkte definiert. Also Stimmung und Konjunktur hängen zusammen. Wenn man in guter Stimmung ist, dann traut man sich investieren, wenn wir uns heute gleich anschauen. Diese Werte sind nach wie vor unverändert schlecht. Ja, jetzt kann man sagen, vor einigen Wochen war der Optimismus noch niedriger, aber das war dem Überfall oder dem Schlagabtausch am Persischen Golf geschuldet. Das hat sich ein bisschen erholt. Schauen wir, wie es weitergeht. Insgesamt eine absolut kritische Stimmungslage im Land.
So, und wir kommen zur Schlussfrage, die immer die entscheidende ist für eine Wiederwahl der Regierung. Da gibt es ja, ich sage das immer wieder, die Bill Clinton-Weisheit oder Doktrin, die heißt, eine Regierung wird nur dann wiedergewählt, wenn die große Mehrheit der Wähler sagt, es geht mir besser als zu Beginn dieser Regierungszeit und ich kann zumindest das Erreichte sicher halten. Und das ist in Österreich sowas von nicht der Fall. Also brutaler geht's nicht. Nur 11% der Österreicher sind derzeit noch der Meinung, dass sie das bisher Erreichte, also ihren wirtschaftlichen Lebensstandard, eher halten können oder eher ausbauen können. Also nur 11% glauben, sie können es ausbauen. Aber 55%, das heißt ähnlich viel wie die Pessimisten, sagen, wir können unseren Lebensstandard in Österreich eher nicht halten. Der Großteil davon sagt sogar sicher nicht halten. 34% sind unentschieden. Also ein ganz, ganz gefährlicher Anteil jener, die sagen, wir können unseren Lebensstandard nicht mehr halten. Es geht mit dem Land, aber auch mit uns persönlich bergab.
Ja, das ist eine völlige Neuprogrammierung der Geisteshaltung, denn früher hat es geheißen, die Jungen sollen es einmal besser haben. Da geht was weiter, da können wir was aufbauen. Und jetzt ist das Erreichte gefährdet. Jetzt wird Substanzverlust befürchtet in der Bevölkerung. Auch das ist ein weiterer Beleg dafür, dass der Zukunftsoptimismus im Lande fehlt. Und das richtet natürlich großen Schaden an und führt dazu, dass Politik so bewertet wird, Regierungsarbeit so bewertet wird, wie wir es heute diskutiert haben.
Ganz zum Schluss, Herr Professor, noch eine Prognose in die nähere Zukunft. Es stehen Landtagswahlen an. Eine Nationalratswahl wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und ich habe mir das angeschaut, was ich eigentlich nicht darf, weil Sie mir das verbieten. Ja? Aber Sie wissen, manchmal bin ich etwas unverschämt. Und deshalb habe ich mal da in die verbotenen Zahlen hineingeschaut. Denn habe mir angeschaut, wie schaut es nach Bundesländern aus. Das ist mit Vorsicht zu genießen, weil die Samples der Bundesländer natürlich deutlich unter 1.000 Befragten liegen. Logischerweise 2.000 sind es insgesamt, dividiert durch 9. Damit kommt eine Samplegröße heraus, die zu klein ist, um wirklich repräsentativ zu sein. Punkt 1. Und Punkt 2, wir fragen hier natürlich eine Nationalratswahl ab und nicht die Landtagswahl mit den dazugehörigen Persönlichkeiten, Landeshauptleute, Bürgermeister. Aber diese Daten sind mindestens so dramatisch wie die Sonntagsfrage. Denn wenn man diese Sonntagsfrage sich jetzt nach Bundesländern anschaut, was man eigentlich nicht darf, aber hier und da muss man heute halt ein bisschen frech sein, Herr Professor. Wenn ich mir das also nach Bundesländern anschaue, dann sehe ich dramatische Veränderungen. Erstmals seitdem ich diese Umfrage beobachte, überholt die FPÖ in der Sonntagsfrage in Wien die SPÖ. Erstmals ja. Ist die FPÖ in Wien klare Nummer 1 vor der SPÖ. Da ist natürlich die Babler-SPÖ gefragt und nicht die Ludwig-SPÖ, aber das verwischt sich natürlich. Und es ist so, dass die Wiener Wähler bei einer Nationalratswahl am Sonntag, und da ist das Sample ja schon relativ groß, nicht groß genug, um repräsentativ zu sein, aber es zeigt zumindest ein bisschen einen Trend, so ist, dass die FPÖ klar die SPÖ in Wien überholt. Da müssen jetzt also alle Alarmglocken bei der Wiener SPÖ im Rathaus und vor allem bei Michael Ludwig schrillen. Aber noch mehr Alarmglocken müssen bei der ÖVP schrillen. Man fragt sich ja, warum ist diese Partei so nervös in letzter Zeit? Warum tauscht sie den Generalsekretär aus? Warum kommen da dauernd immer mehr Wortmeldungen aus den Bundesländern, vor allem aus Niederösterreich und aus Oberösterreich, aber auch vom frechen Herrn Mattle aus Tirol? Das sind die drei Bundesländer, die als nächstes wählen. Und wenn man sich anschaut, anschaut, dann wird einem ja ganz schwindelig. Denn die FPÖ überholt die ÖVP in Niederösterreich, aber sowas von brutal, das ist kein kleiner Abstand mehr, das ist ein Erdrutsch, der sich da in Niederösterreich abspielt. Dort ist bei einer Nationalratswahl die FPÖ jetzt egal, ich will keine Daten nennen, weil sie nicht repräsentativ genug sind, aber die sind sowas von klar Nummer eins, da gibt es überhaupt keine Diskussion mehr. Das heißt, die FPÖ räumt die Mikl-Leitner-ÖVP in Niederösterreich komplett ab. Ein bisschen knapper, aber auch relativ eindeutig ist es in Oberösterreich. Dort ist die FPÖ mittlerweile auch bei einer Nationalratswahl stärker als die ÖVP und ist Nummer eins. Und nur in Tirol sind die noch Kopf an Kopf, muss man sagen. Da kann der Matle noch halbwegs mit den Tiroler FPÖ-Stimmen mithalten. Aber auch hier ist die FPÖ dabei, die ÖVP zu überholen. Da kommen jetzt drei Landtagswahlen, Herr Professor, da wird es ein Erdbeben geben möglicherweise, oder?
Also da wird es Bewegung geben, aber dennoch Vorsicht jetzt bei dieser Interpretation. Wir haben uns konkret Oberösterreich vor einigen Monaten angesehen und da ist die Situation so, wie Sie es beschrieben haben, nämlich dass auf die Nationalratswahlfrage diese Veränderungsmechanik sichtbar wird. Also auch in Oberösterreich ist dann die FPÖ deutlich vor der ÖVP. Wenn man aber die Landtagswahlfrage stellt, also da geht es doch auch um regionale und um eigene quasi Personenbewertungen, um den Landeshauptmann, da haben wir in Oberösterreich zuletzt eine Kopf-an-Kopf-Situation gemessen. Genau. Das heißt hier Vorsicht, aber die Grundmechanik dieser Vormarsch der FPÖ in sämtlichen quasi regionalen Parlamenten, diese Grundmechanik zeichnet sich ganz deutlich in den Daten ab.
Und in Niederösterreich ist es ein statistischer Fehler? Haben Sie da einen Umfragefehler gemacht? Oder erwartet uns dort wirklich ein Erdbeben, Herr Professor?
Also ich gehe davon aus, dass die Bewegungsrichtung stimmt. Das Ausmaß der Bewegung würde ich jetzt aus der Nationalratswahlfrage nicht ableiten.
Aber auch in Niederösterreich ist die FPÖ jetzt klare Nummer eins, oder?
Ja, ja.
Und auch
ja, ja.
In Wien aber wäre die FPÖ bei der Nationalratswahlfrage klare Nummer eins. Das sind ja drei Bundesländer, da war das ja unvorstellbar gewesen. Ne?
Ja, absolut, absolut. Und da schleppt der Bundestrend durch.
Danke, Herr Professor. War ein spannender Donnerstag mit einer ganz aktuellen Umfrage. Wir entlassen Sie wieder mal in eine ganz kurze Sommerpause, bevor dann die nächste spannende Sommerumfrage kommt. Aber jetzt sollen die Herren erst einmal ihre Österreich-Touren machen. Vielleicht hilft sie ein bisschen, vor allem dem Kanzler. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, wie es so schön heißt. Aber heute, würde ich sagen, ist das nicht unbedingt ein Freudentag für Stocker und Babler, für ÖVP und SPÖ, aber der Herbert Kickl kann wie immer jubeln. Der hat auch heute wieder die Umfrage gewonnen. Und das wird jetzt gleich analysiert vom großen Kickl-Fan Peter Westenthaler und vom großen Kickl-Kritiker Josef Czapp. Die beiden gleich bei uns im Wahlbarometer. Westenthaler gegen Czapp zur aktuellen Umfrage bei Fellner Live.